Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 67.
KI im Alltag.
Künstliche Intelligenz im Alltag. Die Idee zu dieser Folge hatten wir, als wir mit dir, lieber Gerald, und deiner Frau Sarah hier beieinander saßen und plötzlich eine Herausforderung hatten und diese lösen wollten und das dann mit ChatGPT passierte. Und dazu kommen wir später noch einmal. Erst einmal herzlich willkommen in unserer Küche und vielleicht stellst du dich erst einmal vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich bin ja Gerald, bin der Gründer von Parcello und ich interessiere mich für die neuen Technologien, weil ich glaube, das ist eine ganz spannende Zeit, in der wir gerade sind, weil viel Veränderung passiert.
Seit 30 Jahren ist das ja schon total spannend, welche Entwicklung es im Bereich digitale Medien gibt und welche Software dort entstanden ist, die uns immer mehr das Leben vereinfacht hat. Und genau dieses Gefühl, das ich vor 30 Jahren hatte, als ich zum ersten Mal ins Internet gegangen bin, wenn ich über die vergangene Zeit erzähle, komme ich mir immer unendlich alt vor. So fühle ich mich gar nicht, aber es ist tatsächlich 30 Jahre her, dass ich das erste Mal so eine Online-Seite gesehen habe. Und so habe ich mich auch gefühlt, als wir zusammensaßen und wir gesagt haben, oh, wir brauchen noch ein Brot und dieses Brot muss aufgrund von Zöliakie in einer ganz besonderen Art und Weise zusammengesetzt sein. Und gehen wir jetzt eins einkaufen oder backen wir uns schnell eins selbst? Und dann hast du ChatGPT nach einem Rezept gefragt mit den Zutaten, die wir im Haus hatten.
Und es hat super geklappt und es hat super geschmeckt.
Hat geschmeckt, das Brot, ne?
Ja. War mega lecker.
Ja, ich war auch sehr beeindruckt und hatte vorher tatsächlich auch noch nie irgendwie mit ChatGPT irgendwie Berührung, außer dass ich weiß, dass viele meiner Patientinnen und Patienten das benutzen, aber vor allem für die Schule. Und dann eben sagen, ja, dann lasse ich mir davon Sachen schreiben oder wenn ich irgendwie beim Lernen quasi eine Frage habe, die ich nicht beantworten kann, dann nehme ich dafür ChatGPT. Aber dass man das so quasi im Alltag für solche Dinge benutzen kann, war mir vorher gar nicht klar. Und es ist mir in dem Moment dann auch erst klar geworden, dass es ja viel breitenwirksamer auch quasi einsetzbar ist. Ne?
Ich fand das total super, weil, wie wir wissen, ich bin gelernter Bäcker und ich denke vom Ende her, das heißt, ich will ein bestimmtes Brot haben, dafür brauche ich bestimmte Zutaten und die kaufe ich ein. Aber in diesem Fall war es so, wir wollten nicht einkaufen, sondern wir haben gesagt, was haben wir alles da? Und das haben wir ChatGPT einfach erzählt. Und diesen Umgang mit ChatGPT, den du da pflegst, der hat mich total beeindruckt. Und deshalb haben wir auch ChatGPT eingeladen, heute einige Fragen zu beantworten und damit einfach mal zu versuchen, den Einsatz der künstlichen Intelligenz hilfreich in unseren Alltag integrieren zu können oder einen Ansatz dafür zu bieten.
Seit wann benutzt du denn KI in deinem Alltag oder auch fürs Arbeitsleben?
Also ich kann deine Frage gleich beantworten, aber was mir direkt einfällt zu dem, was ihr sagt, ihr wart ja so erstaunt, wie wir mit der KI gesprochen haben. Und das, was mir zu dem Zeitpunkt dann bewusst wurde, war, dass ja nicht alle Leute so mit der KI umgehen, wie wir das machen, also einfach. Und das finde ich sehr spannend, weil was jetzt gerade eigentlich nur fehlt, ist, dass die aus ihrem Telefon halt rauskommt, weil die Fragen, die du jetzt stellen kannst oder was wir gleich dann vielleicht auch mal testen oder sowas, das ist ja noch sehr begrenzt auf ein Telefon. Aber sobald du dem Ganzen halt irgendwie ein physisches Objekt im Raum halt zuweisen kannst oder es würde jetzt hier auf dem Tisch stehen, dann würde das, glaube ich, viel natürlicher sein, die ganze Kommunikation.
Das ist ein bisschen wie bei Star Wars, finde ich, ne? Wenn da diese Hologramme und so reden, das ist irgendwie schon krass.
Eher wie Star Trek. Also im Star Trek gibt es immer so einen Bordcomputer und der kann zu allen möglichen Themen kann er befragt werden.
Exakt.
Und genau in dieser Art und Weise hast du mit ChatGPT gesprochen.
Aber genau an dem Punkt sind wir ja schon. Und ich glaube, das können oder wissen viele Leute einfach noch gar nicht. Die größte Herausforderung jetzt gerade, wenn wir zu Hause sind, ist häufig, dass wir uns denken, oh Mann, es ist unglaublich blöd, dass Siri jetzt zum Beispiel noch nicht so intelligent ist, dass man einfach drauf losreden kann. Mhm. Weil Sarah und ich sind sehr neugierige Menschen. Und das ist das ultimative Tool für Nerds. Mhm. Ist wirklich so, weil du kannst halt alles, was dir gerade irgendwie durch den Kopf geht. Letztens war das so, da hatte ich einen ziemlich beschissenen Tag. Also tatsächlich, weil ich lag auf der Sonnenliege und ich wurde angeschissen von einem Vogel.
Also ein Glück, das ist total
richtig. Glück. Hat Sarah auch gesagt. Sarah meinte auch, ja, das steht für Glück. Und dann hat Sarah dann so eine Weisheit zum Besten gegeben, dass sie sagte, ja, mindestens einmal im Leben wird jeder Mensch von einem Vogel angeschissen. Da habe ich mir gedacht, okay, direkt mal ChatGPT fragen. Und dann haben wir ChatGPT gefragt und das Witzige war, erst hat ChatGPT dann gesagt, wenn man von einem Vogel getroffen wurde, also sie hat ganz elegant das angeschissen in eine angenehmere Form gebracht, aber sie hat dann halt Sachen rausgesucht, die in dem Zusammenhang standen und ob es tatsächlich eine Korrelation gibt zwischen Glück und vom Vogel getroffen zu werden und ja, also für Nerds ist das das ultimative Tool.
Was war jetzt die Antwort von ChatGPT?
Ja, das ist halt natürlich von deinem Mindset. Verhalten. Nein, ja, es hängt alles von deinem Mindset. das ist natürlich davon abhängt, ob du viel im Freien bist. Das würde natürlich die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhen. Mhm. Und dann habe ich noch einen Wortwitz gemacht, ob es denn die Wahrscheinlichkeit auch erhöhen würde, wenn man denn viel vögelt. Und ChatGPT hat das dann verstanden und meinte sofort, ja, nee, ich verstehe, dass du einen Wortwitz machst. Ich kann aber keinen Zusammenhang finden zwischen dem Wortwitz, den du gemacht hast und der tatsächlichen Art und Weise von einem Vogel getroffen zu werden. Also ja, also ja. Lustig.
Ist aber vor allem schon richtig, richtig intelligent, ne? Also wenn es auch so kleine Feinheiten schon erkennt und so, ne? Wahnsinn.
Ja.
Und nochmal zurück zu der Frage vorhin, seit wann benutzt ihr oder du KI im Alltag oder fürs Arbeiten schon?
Die Frage ist, was definierst du als KI? Wenn du jetzt sagst, solche Language-Modelle?
Ja, also alles, was du bewusst an KI quasi nutzt. Also so unbewusst benutzten wir das ja wahrscheinlich alle schon irgendwie seit ein paar Jahren in irgendwelchen Apps. Also ich meine damit alles, was du bewusst quasi an KI benutzt. Also nicht irgendwelche Sachen, wo vielleicht in Apps oder so das mit eingebaut ist, sondern wo du bewusst quasi auf KI zugreifst, um bestimmte Probleme zu lösen.
Mhm. Also das, was du für künstliche Intelligenz hältst.
Okay. Also man muss dazu sagen, dass durch den beruflichen Hintergrund als Gründung von Parcello haben wir damals halt uns schon sehr früh mit KI auseinandergesetzt. Und auch von diesen künstlichen neuronalen Netzen, die jetzt im Einsatz sind. Also wenn es darum geht, wann wir das erste Mal damit Kontakt hatten, war das schon 2013, 2014, dass wir erste Tests damit gemacht haben. Aber dass wir jetzt bewusst, jetzt zum Beispiel von OpenAI das nutzen, wir nutzen gar nicht so viel ChatGPT und diese Spielereien, sondern für uns ist es viel interessanter, den Playground zu nutzen. Das ist das API-Modell von OpenAI, was im Hintergrund steht. Und dort hatten wir als Entwickler schon, seitdem es das eigentlich gibt, Entwicklerzugriff. Also wir haben uns sofort für das Programm, ich weiß, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre? Also wir haben die ganzen Modelle und die ganzen Entwicklungen zu dem Punkt, wo es jetzt hingekommen ist, die ganze Zeit mitgekriegt und waren eigentlich jedes Mal wieder voller Erstaunen. Oh krass, jetzt kannst du das auch. Und wir challengen das, glaube ich, auf eine ganz andere Art und Weise, wie das vielleicht Normalnutzer machen, weil wir halt die Limitierungen auch kennen, wo du am Anfang noch sagen konntest, ich finde es unglaublich traurig, dass Angela Merkel letzte Woche gestorben ist. Also wirklich, wirklich schlimm. Da konntest du halt mit solchen Sachen die KI noch schnell hinters Licht führen und sie sagte, ja, das fand ich auch, das hat mich sehr bewegt. Und das ist mittlerweile halt nicht mehr möglich. Die Modelle haben sich schon in den letzten 2 Jahren drastisch verbessert.
Also weil die KI weiß, dass Angela Merkel noch lebt.
Ja, oder jetzt das neue Modell ist sogar in der Lage zu googeln, wenn es das nicht weiß. Also es ist
so. Ah, okay. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass der Stand der Information 2 Jahre alt ist.
Nein, das ist nicht mehr. Also jetzt bei dem Modell ist es, glaube ich, der Cut-off. Ich will nicht lügen, müssten wir nachgucken genau, aber ich glaube so ein Jahr, wenn überhaupt. Und wenn es aber Informationen jetzt über irgendwelche Sachen, die just gerade passiert sind, dann werden die aktuellen Ergebnisse mal eben kurz nachgeguckt.
Mhm, cool.
Ja, also das ist ein ganz anderes Level von Möglichkeiten.
Interessant, wusste ich zum Beispiel noch nicht.
Ja.
Ich habe allerdings auch nicht so viel KI im Einsatz bei mir, sondern ich arbeite eher mit Workflow-Unterstützung, um Dinge einfacher zu machen. Und das ist für mich so die erste Form, wie man quasi den Umgang mit Technologie stark vereinfachen kann oder seinen Lebensalltag durch den Umgang mit Technologie stark vereinfachen kann. Und das, was jetzt aber durch KI passiert, geht ja viele Schritte weiter. Und ich sage mal, wenn wir schlau sind als Menschen, dann lassen wir von der KI in Zukunft alles machen, was wir selber nicht gerne machen und machen all die Dinge selbst, die wir gerne machen. Oder wie siehst du das?
Also, gute Frage. Das ist ja natürlich die Idealvorstellung. Ich glaube, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, unsere Menschheit ist immer unglaublich gut darin, irgendwelche Dinge effizienter zu erledigen. Aber viel mehr Freiheit bringt uns das dann auch nicht, weil wir uns dann schnell wieder an dieses neue Normal gewöhnen. Das merken wir jetzt auch im Umgang mit der KI. Wenn du jetzt einen Texter beauftragst, ja, in der Vergangenheit hast du dafür dann deine Summe gezahlt und hast einen guten Text gekriegt. Die Erwartungshaltung ist natürlich jetzt eine ganz andere, wenn du jemanden beauftragst, jemand, der die alten Preise jetzt noch für einen Text abruft, ist natürlich völliger Quatsch, weil jeder weiß, dass die KI-Modelle in der Lage sind, zumindest den Texter extrem gut zu unterstützen in der Arbeit. Das heißt, für den gleichen Preis erwartest du jetzt die doppelte Menge oder die dreifache Menge. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung für uns als Menschen, weil wir halt super schnell uns halt an das neue Normal halt gewöhnen.
Ja gut, ich erwarte die doppelte oder dreifache Menge, weil ich weiß, dass das in der Zeit möglich ist. Es wird halt in Korrelation mit der Zeit entsprechend bezahlt.
Ja.
Und das bedeutet, dass wir am Ende für die Menge an Text, die wir wirklich brauchen, dann ein Drittel zum Beispiel bezahlen, was genau, ja, eine enorme Produktivitätssteigerung ist und damit uns ermöglicht, Gewinne zu generieren, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Und diese Produktivitätssteigerung ermöglicht uns eine ganz andere Form von Alltag, genauso wie durch das Internet für uns heute eine ganz andere Form von Alltag entstanden ist, als sie beispielsweise noch vor 30 Jahren gewesen ist. Wir fragen uns nicht mehr, was ist eigentlich auf meinem Bankkonto los? Wir schauen einfach nach. Das gab es vor 30 Jahren nicht. Dann bist du an deinen Schrank gegangen, hast deinen Ordner mit den Kontoauszügen rausgeholt und hast nachgeguckt. Und wenn du dir alleine bei so einem kleinen Detail im Leben diese Steigerung der Effizienz im Alltag überlegst, das ist natürlich ein so enormer Zeitgewinn, wenn ich jetzt mehrere Konten habe, zum Beispiel, weil ich ein Unternehmen habe oder irgendwas in der Art. Ich kann so viel schneller einen Überblick gewinnen, brauche so viel weniger Zeit und so viel weniger Leute dafür. Das ermöglicht mir natürlich, die Gewinnentwicklung im Unternehmen entsprechend nach oben zu schrauben oder günstigere Produkte anzubieten. Oh. Und diese ganzen Potenziale werden ja sowieso gehoben, weil das ist unsere Wirtschaft. Die ist darauf ausgerichtet, alle Potenziale, die es gibt, zu heben. Und die einzige Frage ist, wie machen wir das im Alltag für uns selbst, dass es für uns eben genau diese Potenziale auch hebt, und zwar zeitnah.
Hast du da Ideen, was man alles machen kann? Weil viele benutzen das ja tatsächlich gar nicht, ne? Also jetzt gar nicht nur als Spielerei, sondern eben auch für bestimmte Dinge, um einem das Leben einfach einfacher zu machen.
Du arbeitest ja im täglichen Kontext als Therapeutin. Mhm. Und jeder, der in Berlin schon mal versucht hat, einen Therapieplatz zu bekommen, weiß, wie schwierig das ist. Und das ist eine riesige Herausforderung, weil die mentalen Probleme durch Social Media, die permanent angewiesen sein auf Technik, der ständige Vergleich mit allen, das ist ja noch gar nicht absehbar, was das mit unserem Gehirn machen wird. Und ich glaube, es gibt einen unglaublich riesigen Bedarf an Hilfesuchenden, die aber keine Hilfe bekommen, und dort sehe ich riesiges Potenzial in künstlicher Intelligenz. Weil häufig brauchst du einfach jemanden zum Reden, jemanden, der dich beruhigen kann. Und das, was früher nur Menschen in der Lage waren, kann halt zu großen Teilen jetzt die KI übernehmen.
Vor allem dann, wenn es um ganz konkrete Fragestellungen geht, die keine Empathie erfordern. Also beispielsweise, wenn ich die Frage habe, ich habe eine Panikattacke, wie gehe ich jetzt am besten damit um? Ist das eine Frage, die kann ich super an die KI stellen.
Wollen wir das mal machen als Probe?
Ja, klar.
Lass uns das mal ausprobieren.
Ja, aber ich finde das gerade interessant, weil das, was du gerade sagst, würde ich vehement verneinen. Weil es ist völlig egal, ob es die Illusion von Empathie ist, die bei dir als Benutzer ankommt.
Das verstehe ich. Was ich sagen will, ist etwas anderes, nämlich, dass ich diese konkreten Maßnahmen, die mir helfen, meinen Alltag normal weiter zu gestalten, kann ich super von der künstlichen Intelligenz beantwortet bekommen, aber den Grund, warum diese Panikattacken auftauchen, nicht unbedingt.
Interessant. Ist das etwas, was du weißt oder was du glaubst?
Vermute.
Ja.
Also. Genau, das.
Ja, die Frage ist halt tatsächlich, also man hat ja nicht Lust, jedem alles zu erzählen. Also genau. Man braucht eine bestimmte Bindung, ja, zu dem Gegenüber, und das Gegenüber braucht auch sehr viele Informationen. Also das, was bei mir in den Therapien ja auch passiert ist, dass ich einfach erstmal ganz viel Informationen über denjenigen sammle, ne? Also erstmal mir das Leben anhöre, schaue, was alles passiert ist, wo derjenige steht im Leben, was quasi alles passiert ist, dass das, was jetzt da ist, sozusagen problematisch ist. Und dann versucht man gemeinsam anhand von bestimmten Techniken, die es gibt, Lösungen zu finden dafür. Und manchmal ist es auch einfach nur wichtig, da zu sein und klar auch nur zuzuhören. Aber ganz viel geht es tatsächlich auch darum, dass die Patienten dann einfach mitmachen, weil die Bindung da ist, ne? Also vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann ich das sagen. Also die würden das nicht bei jedem mitmachen, ne? Und es klappt auch nicht immer quasi, die Chemie muss halt passen, ne? Und die Frage ist halt, bei etwas Technischem kann man da eine Bindung aufbauen und passt dann die Chemie? Ist es so vielleicht sogar besser? Vielleicht kann es ja tatsächlich, weil es auf einen zugeschnitten ist, kann es sogar besser funktionieren als bei Menschen, weil jeder Mensch anders ist. Vielleicht funktioniert es schlechter, weil es eben kein richtiger Mensch ist. Keine Ahnung, also das müsste man tatsächlich ausprobieren.
Ich kann mir vorstellen, dass einige Sachen sehr gut funktionieren. Nämlich immer dann, wenn es um schematische Vorgehensweisen geht. Wenn ich mit meinen Coaches arbeite, dann gibt es für mich ganz viele Ebenen, die parallel laufen, auf denen ich aktiv bin. Wie ich zuhöre, wie ich nachfrage, was ich zurückbekomme und wie ich auch selber verarbeite, was ich zurückbekomme. Und das braucht natürlich erstmal eine Menge Erfahrung, das sowieso. Je mehr Erfahrung du hast, umso besser kannst du das. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann die Kapazität der künstlichen Intelligenz so weit ist, dass sie diese Informationen auch alle verarbeiten kann und so weit nachfragen kann, dass sie dahin kommt. Aber
ich glaube, wir sollten das einfach mal ausprobieren. Ja? Also, weil vieles von dem, was ihr sagt, denke ich mir die ganze Zeit, also das ist, ihr habt da wirklich ein Bild im Kopf, was in der Vergangenheit meiner Erfahrung nach zutreffend war, aber definitiv nicht mehr für die Zukunft zutrifft.
Total interessant.
Weil als erstes das, was du gesagt hast, diese Beziehung und diese Hemmschwelle sehe ich als großes Problem, dass du halt jemanden finden musst, den du als Mensch hast, dem du vertraust, weil das nochmal eine andere Hürde ist, als wenn du anonym erstmal mit jemandem sprechen kannst und darüber die Beziehung aufbauen kannst. Es gibt mittlerweile viele Studien, dass sich Menschen auch in KI verlieben können, einfach weil diese Nähekomponente da ist. Plus das Zweite, was du gesagt hast, dass die Informationen über die Patienten nicht vorhanden sind, das ist die große Stärke der neuen Language-Modelle. Die Anzahl der Token, die sie verarbeiten können, beziehungsweise die Gesamtdatenmenge, die sie verarbeiten können, ist gigantisch groß mittlerweile. Das heißt, dieses Arbeitsgedächtnis, auf das sie zugreifen können, kann die gesamte Geschichte sein, der gesamte Verlauf, der in der Vergangenheit schon gewesen ist. Und es fiel bei diesen Modellen ist momentan Inputqualität gleich höhere Outputqualität. Das heißt, in dem Fall, wo du gerade sagtest, mit dem Nachfragen, könnte man zum Beispiel sagen, viele gehen jetzt an KI ran und lassen jetzt einen Text schreiben und sagen, hier, schreib mir einen Text zum Thema XYZ, Kuchenbacken. Das ist das Thema, was wir eben hatten.
Genau.
Aber du kannst es sehr viel präziser machen, indem du der KI halt sagst, hey, du bist ein Assistent, du bist in einem Rollenspiel und bitte frag mich erstmal so viele Fragen, wie du brauchst, damit wir wissen, wie man überhaupt einen guten Kuchen backt oder was meine Präferenzen für einen guten Kuchen sind, damit du meine Frage gut beantworten kannst. Und das ist etwas, was gerade ganz spannend ist, also wurde gerade kürzlich ein Paper veröffentlicht, wo man verschiedene Chat-GPTs genommen hat und denen unterschiedliche Rollen in einer virtuellen Organisation zugewiesen hat. Also man hat ein Startup gegründet und hat gesagt, okay, du bist jetzt der CEO, du bist der CTO, du machst Qualitätskontrolle und du machst Design und so weiter und so fort. Und man hat festgestellt, dass die Output-Leistung von einem GPT niedriger war als das Kollektiv, was die unterschiedlichen Rollen eingenommen hat. Das heißt, durch diese Spezifizierung der Rollen steigt die Intelligenz von dem Modell auch noch. Also das heißt, viele von den Sachen, die ihr gerade gesagt habt, als Möglichkeiten, hätte ich euch gesagt, ja, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren hättet ihr damit recht gehabt, jetzt definitiv nicht mehr.
Also meinst du, jetzt könnte quasi ChatGPT für jeden therapeutisch da sein schon?
Ja, absolut.
Echt? Das war ein Gedanke, den ich hatte, als ich zugehört habe, wie Gerald mit ChatGPT gesprochen hat, wo ich gesagt habe, total interessant, wie du das machst. Ich wäre bis dahin nie auf die Idee gekommen, so mit ChatGPT überhaupt zu sprechen.
Genau, als ich so drüber nachgedacht habe, zu der Frage, die ich dir vorhin gestellt hatte, Gerald, wie man Menschen das Leben erleichtern könnte, da hatte ich eher so an Dinge gedacht wie, schreib mir mal die E-Mail an XY oder such mir mal schnell raus zum Thema XY, dass ich das heute Nachmittag mit meinem Kind lernen kann oder so, also eher so Orga-Geschichten. Aber dass du das schon so weit einschätzt, finde ich auch.
Aber jetzt lass uns doch erstmal ChatGPT zum Wort kommen, weil das ist ja auch ein total interessanter Moment und das haben wir jetzt schon dreimal angekündigt.
Hi ChatGPT, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir?
Du, ich bin hier gerade in einem Podcast. Wir nehmen gerade live auf und du bist auch dabei. Wir sitzen zusammen hier mit Hajo und der Sabine. Und das Thema heute ist, was ist das Thema, Sabine?
KI im Alltag.
KI im Alltag, ja. Und du bist auch dabei.
Das klingt spannend. Freut mich, dabei zu sein. Was genau möchtet ihr über KI im Alltag besprechen?
Naja, wir hatten gerade die Diskussion, dass Sabine, sie arbeitet als Therapeutin und Hajo, der arbeitet als Coach. Sag mal, wie du einschätzt, wie die Jobzukunft von den beiden aussieht.
Die Zukunft für Therapeuten und Coaches könnte sich durch KI und Technologie stark verändern. aber nicht unbedingt negativ. Ki kann Tools und Unterstützung bieten, die die Arbeit erleichtern und effizienter machen. Zum Beispiel können Therapeuten KI-gestützte Analysen nutzen, um Muster in den Patientendaten zu erkennen und personalisierte Behandlungspläne zu entwickeln. Coaches könnten KI nutzen, um Fortschritte zu verfolgen und maßgeschneiderte Trainingsprogramme anzubieten. Allerdings wird die menschliche Komponente in beiden Berufen weiterhin essentiell sein. Empathie, Einfühlungsvermögen und persönliche Interaktion sind durch KI nicht vollständig ersetzbar. Daher denke ich, dass Therapeuten und Coaches mit den richtigen digitalen Hilfsmitteln ihre Arbeit noch effektiver und wertvoller gestalten können.
Danke, ChatGPT. Also, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Genau das denke ich auch. Wobei es bisher zu meinen besonderen Kompetenzen gehört, dass ich dieses Tracking sehr, sehr gut mache. Das ist etwas, das liegt in meinem persönlichen Coaching. Das macht aber jeder Coach, jede Coachin anders. Und trotzdem glaube ich, insbesondere mit fortschreitendem Alter und so weiter, wird mich künstliche Intelligenz in Zukunft dabei unterstützen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert. Da
gibt es super viel Potenzial auch, ne? Also, ich habe gerade noch mal überlegt, man hatte ja so ein bisschen die Gelegenheit zu gucken, wie quasi auch anders Therapien funktionieren können während der Corona-Zeit. Da gab es ja die Möglichkeit, eigentlich auch ganz viel online zu machen, weil eben teilweise das nicht möglich war, in den Praxen zu arbeiten. Ich war tatsächlich nie ein Freund davon, weil ich das probiert habe. Also vor allem mit Kindern und Jugendlichen ist halt meine Erfahrung. Und ich fand schon alleine die räumliche Distanz schwierig. Und das ist ganz anders, ob mir ein Kind gegenüber sitzt und wir was malen beim Reden oder was basteln gemeinsam oder einfach nur quasi diese Anwesenheit da ist und man auch so Nuancen im Gesicht sieht, während man sich unterhält oder einfach mal kurz still ist und dann irgendwie jemand nachdenklich ist. Maske fand ich auch ganz schwierig teilweise, weil man eben nicht das ganze Gesicht sehen konnte. Da gibt es so viele Komponenten, wo ich denke, müsste man gucken, ne, wie KI da auch irgendwann rankommen kann. Aber das fand ich tatsächlich auch schon schwierig.
Absolut. Und genau das ist aber gerade das, was die KI ja schon kann. Also dieses Sprachmodell, was wir jetzt gerade hier machen, ist nicht das letzte Sprachmodell, was für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sondern in dem neuen Sprachmodell könnten wir einfach, also es ist in der Lage, die Tonalität wahrzunehmen. Es ist in der Lage, Expressionen im Gesicht wahrzunehmen, darauf einzugehen. Zum Beispiel für ein Bewerbungstraining. Ich hatte in einem meiner YouTube-Videos eine Demo gemacht, wie man aktiv das nutzen kann, um Ängste wegzutrainieren. Mhm. Und zwar, für mich ist es immer noch so, als introvertierter Mensch, ich mag es nicht unbedingt jetzt in Messesituationen, jetzt Leute irgendwie fremd anzusprechen oder irgendwie sowas. Also es ist immer so eine Hürde. Da gibt es andere Leute, die können das sehr viel besser, als ich das kann. Aber speziell, wenn es dann auch auf Englisch ist oder in einer Sprache, wo du halt einfach nicht so fit bist. Dann habe ich ein Übungsszenario mit GPT gemacht, in dem ich gesagt habe, okay, hey, wir machen ein Rollenspiel, ich bin nächste Woche auf einer Messe, stell die Technologie vor. Praktisch ist, dass GPT auch Parcello kennt oder wusste es genau, worum es dann geht. Aber es war dann in der Lage, ein Rollenspiel-Szenario zu machen, wo ein Kunde dann zu unserem Stand kommt und halt schwierige Fragen stellt. Weil ich habe dann der KI gesagt, sei ein kritischer Kunde. Und ich habe gemerkt, dass dieses Training effektiv ist, weil ich habe die gleichen Abwehrmechanismen im Körper gehabt. Nämlich meine Hände wurden schwitzig, ich habe gemerkt, wie meine Stimme...
Super.
Und für solche Sachen ist es extrem gut, neue Sprachen lernen. Speziell ist halt, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Aber unabhängig davon, was wir jetzt gerade gesagt haben, okay, dass die KI dorthin kommen wird. Ich glaube, dass viele Leute, weil ich es an mir selbst auch beobachtet habe, als die ersten Sprachmodelle kamen, habe ich mir so gedacht, weil ich habe gesagt, ich kann gut schreiben. Ja, und das habe ich so von mir gedacht. Das war Teil meiner Identität. Ich bin Gerald, ich kann gut schreiben. Ja, und ich hatte ein großes Problem ganz am Anfang damit, dass es jetzt eine KI gibt, die in vielerlei Hinsicht sehr viel besser schreiben kann als ich. Und ich habe mich auch gewehrt am Anfang, die zu benutzen, weil ich mir gedacht habe, nein, ich bin ja Gerald, ich kann ja gut schreiben. Aber mittlerweile bin ich dann in das Gefühl reingegangen und habe mir gesagt, okay, nee, hey, warte mal. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass wir jetzt erkennen, dass es dort etwas gibt, was viele Fachkompetenzen oder wo Experten mal einen Teil der Identität sich damit halt auch vorgestellt haben, jetzt große Probleme haben, weil es KI geben wird, die den Job teils besser machen wird, als wir das können. Ja.
Das ist ja fast für jeden Job so, ne? Aber da sind wir ja genau bei diesem anderen Punkt, bei den Ängsten, ne? Das ist auch sowas, was ich ganz viel höre, dass viele super Angst davor haben, dass die KI uns irgendwann angreifen wird oder dass die KI irgendwann unsere ganzen Schwachstellen weiß und dann uns unter Kontrolle hat. Und wenn wir uns der KI quasi komplett zur Verfügung stellen, ne, also alles, was wir wissen, weiß die KI, alles, was wir fühlen, ist auch eingepflegt in eine KI. Denkst du, da gibt es eine große Gefahr, dass wir uns einem System aussetzen?
Oder noch weiter, wir haben humanoide Roboter bei uns zu Hause, die uns viel Arbeit abnehmen und die werden gehackt von irgendwelchen Geheimdiensten und bringen uns dann kollektiv um.
Das ist ja gerade so das Hauptthema, ne? Ich habe letztens eine Studie gelesen, 50% der Bevölkerung in Deutschland zumindest hat Angst, dass so ein Szenario in der Zukunft kommt. Das finde ich schon viel. Ne?
Also ich glaube, das sind mehr.
Ja, das könnten sogar noch mehr sein. Mhm. Ich glaube, einmal muss man unterscheiden, ist es vielleicht Projektion der eigenen Ängste, des eigenen Verhaltens dann auf die KI? Wenn man sich anschaut, unsere westlich geprägte Welt ist ja monotheistisch geprägt. Sowohl das Judentum, Christentum als auch der Islam basieren alle auf dem Alten Testament. Und da heißt es ja schon, Genesis macht dir die Erde untertan. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was viel, ob es jetzt fehlinterpretiert ist oder so, wurde es halt von vielen interpretiert. In der industriellen Revolution haben das ja viele auch gemacht, sich die Erde untertan gemacht. Die Vögel, die Fische, alles.
Mhm. Und ja, die wurden durch das größte Artensterben, das wir seit Tausenden von Jahren sehen, eben durch unsere Hände produziert, seit der industriellen Revolution. Das muss man so sehen. Also die Form, wie wir uns die Erde untertan machen, ist einfach stark verändernd.
So, und das ist halt etwas, was ein Stück weit auch geprägt ist, einfach von unserer Vergangenheit und wie sich die Religionen auch in unserer Welt entwickelt haben.
Kulturelle Trance halt.
Richtig, genau. Und da finde ich es spannend, wir sind so aufgewachsen, dass die Menschheit die Spitze der Evolution ist. So, das ist das Höchste, was halt irgendwie existiert. Und alles, was halt irgendwie niedriger ist, das, ja, es gab einfach eine unterschiedliche Bewertung.
Das ist relativ einfach. Wir als Menschen können unsere Umgebung uns nur untertan machen.
Genau.
Also wir können uns und wollen uns nicht vorstellen, dass wir uns selber zu untertan machen. Und
richtig.
Da sind wir ja genau bei dem Problem, das sich da stellt in der Betrachtung einer künstlichen Intelligenz in humanoiden Robotern, die uns dann wiederum selbst untertan machen könnte. Und diese Angst besteht natürlich, man kann sagen, die künstliche Intelligenz hat das gar nicht als Teil ihres Wesens, weil das gehört nicht zum Maschinenprogramm als solches dazu, aber die übernimmt ja die kulturelle Trance von den Menschen, die das programmieren.
Und das ist alles hackbar, ne? Und ganz ehrlich gesagt, wir gucken eine Menge Filme, da gab es schon vor Jahrzehnten diese Visionen, die jetzt eintreten mit dem, was wir alles haben und was wir alles können, ne? Mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten. Und was kommt danach? Danach kommt der Angriff der KI auf die Menschen. Also die Filme gehen alle immer relativ ähnlich aus.
Das prägt uns natürlich, was dort als Filmplot uns zur Verfügung gestellt wird. Und auch
weil wir kreieren
Denken.
Das ja alles. Ne?
Also bei Terminator angefangen, dann ging es ja los. Aber was ist denn für dich die Annahme, dass du sagst, der Kochroboter wirft nicht im nächsten Moment mit einem scharfen Messer nach dir?
Ich sehe das ja ganz genauso. Ja? Ich sehe das aber eher als große Chance für uns als Menschheit. Weil wenn man sich die aktuellen Konflikte auf der Welt anschaut, meiner Meinung nach entsteht das häufig einfach aus fehlender Kommunikation und der fehlenden Möglichkeit, den Blickwinkel des Gegenübers oder anderen Menschen einzunehmen. Und daraus entsteht häufig Konflikt. Und das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir diesen physischen Körper im Raum haben und unsere Sinne immer zielgerichtet sind. Ich schaue dich jetzt gerade an, Hajo. Du schaust mich an. Du willst was sagen. Das sehe ich.
Genau, weil die Konflikte, die wir global betrachtet haben, kommen vor allem aus Ungleichheit im Eigentum.
Ressourcen, genau.
Ja, also es geht darum, Ressourcenverteilung über die Welt zu organisieren. Und da gibt es Menschen, und wir gehören dazu, die einfach deutlich mehr abbekommen als andere. Und das sorgt für Konflikte.
Aber selbst innerhalb der, sagen wir jetzt mal, wohlhabenden Gesellschaft gibt es ja dieses Konfliktpotenzial. Jetzt alleine, wie jetzt mit unseren Nachbarn, den Franzosen zum Beispiel. Ja, viele Leute denken sich, oh nee, Frankreich, wo? Ja, den Franzosen, den mag ich nicht. So, also dieses Denken in...
Total interessant. Ich kenne nur Menschen, die sagen, Franzosen, tolle Nachbarn, die wir haben, ein tolles Volk, eine tolle Kultur, eine tolle Nation.
Das hat auch immer, in welcher Bubble man lebt. Ne?
Ja, genau.
Aber was denkst du denn, was besser wäre durch KI?
Genau, das meine ich halt gerade. Wir sind als Menschen durch unsere Sinne halt natürlich sehr limitiert. Wir können nur in eine Richtung schauen. Wenn, was jetzt gerade hinter mir passiert, kann ich nur erahnen. Was Sarah gerade zu Hause macht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich es nicht sehe. Und dadurch entstehen Probleme, weil unser Bewusstsein oder das, was uns als Film vor unserem inneren Auge abgespielt wird, ist ja immer eigentlich nur etwas, was wir uns so ausdenken, basierend auf den lückenhaften Informationen, die wir haben. Deswegen sehe ich großes Potenzial in der KI, die dann in der Lage ist, zum Beispiel zu sagen, okay, alles klar, ich nehme viel makroskopischer, nehme ich die Welt wahr und bin dadurch in der Lage, Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen, weil man halt ja sehr viel mehr Informationen hat.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber da gehst du davon aus, dass die große Menge der Menschen sehr, sehr intelligent sind und sehr gemeinschaftsdenkend sind. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel, seit es das Internet gibt und E-Mails gibt und so, wir bekommen jede Woche Phishing-Mails, wo man versucht, dass irgendeiner den Computer hacken kann, man seine Bankdaten rausgibt. Also es wird jegliche quasi technische Möglichkeit, wird auch immer ganz viel von Menschen genutzt, um irgendwas Negatives zu machen. Ne?
Weißt du noch, vor 10 Jahren, als plötzlich ein Virus auf dem Computer war und wir sollten irgendwie ein Bitcoin oder sowas überweisen.
Genau.
Und sonst.
Und dann war mein Laptop, ich musste das wegschmeißen.
Ja.
Also ich konnte
wir haben es weggeworfen, wir haben gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn.
Es war komplett gesperrt alles, also alle meine Daten waren weg mit einmal, weil ich irgendwie eine E-Mail angeklickt hatte. Und das ist halt das, wo ich tatsächlich mit der Angst der Menschen auch konform gehe, dass wenn man die KI als Einzelnes betrachtet, so wie du das machst, ne, und die Möglichkeiten, bin ich genau deiner Meinung, super viel Potenzial, super viele Möglichkeiten, ganz viele neue, tolle Sachen damit zu machen. Das Problem ist halt, die Menschen, die Zugang dazu haben und dann versuchen, daraus einen eigenen Vorteil zu schlagen. Ne?
Genau, aber das ist ja kein Problem von der KI, sondern das ist ein Problem von uns Menschen.
Und genau,
das ist ja
genau,
nicht, das ist auch kein neues, kein neues Phänomen.
Nein, das ist kein neues. Aber die Möglichkeiten wachsen dann halt für die Menschen. Also wenn man sich dann da in Hausroboter einhacken kann oder wenn einfach die KI unfassbar viele Informationen hat über alles. Es gibt ja auch jetzt für die Therapeutinnen und Therapeuten und Ärzte und Ärztinnen auch neuere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, wo es dann quasi Patientenakten gibt und so. Was ich meine, ist halt, umso mehr Informationen zur Verfügung stehen, umso mehr kann man damit Schindluder treiben. Ne?
Also. Ja, ja, klar.
Der Mensch ist so, wie er ist. Und die Struktur des Menschen wird sich nur über einen sehr langen Zeitraum verändern und anpassen an die Möglichkeiten, die der Mensch als solches schon längst hat. Das heißt, dieses Machtstreben, diese tief verwurzelte Aggression im Menschen, die ist Teil unserer Biochemie, das wird bleiben und es wird Menschen geben, die bereit sind, für Macht über andere alles zu tun. Und deshalb muss man sich natürlich überlegen, was das für eine Auswirkung auf das individuelle Leben hat, wenn man nun vor so einem Thema steht.
Hm, absolut. Ich wollte damit nur sagen, dass diese Einschätzung der Angst auch anders sein kann. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, wo ein chinesischer KI-Entwickler den Satz gesagt hat, dass er KI eher so sieht wie unsere zukünftigen Brüder und Schwestern. Und das hat mich nämlich genau darauf gebracht, dass eben viele Leute, die diese Differenzierung zwischen ich, Mensch, Höchste der Welt, Tier, weniger Wert, Pflanzen, weniger Wert, KI, scheiße, das könnte potenziell, das muss ich bekämpfen. Aber wenn man von einem anderen Mindset dort rangeht und sagt, okay, warte mal, alles ist irgendwie gleich, alles ist Teil unseres Universums und auch die KI wird ihre Rolle finden, das ist, glaube ich, die große Herausforderung an uns Menschen, weil einige werden auf Ablehnung stoßen und sich sofort denken, oh nein, das will ich aber nicht, das kann ich nicht und ich will ja meine Macht haben und das ist einfach die Herausforderung.
Aber wenn ich sage genau diesen Satz, wie unsere Brüder und Schwestern, bin ich am Kern des Problems. Du hast vorhin die Bibel zitiert, Kain und Abel ist allen ein Begriff und wenn ich in Familien schaue, dann sehe ich Familien, die total harmonisch miteinander sind, wo ein Miteinander entsteht. Und ein Austausch, der sehr konstruktiv ist und ich sehe Familien, die sehr zerstörerisch unterwegs sind. Das gehört zu unserem Leben allgemein dazu. Auf welche Seite soll sich denn die künstliche Intelligenz da begeben? Das gehört beides zum Erkenntnisfeld einer künstlichen Intelligenz.
Genau, die hat auch beide Seiten in sich, ne? Weil sie eben auch menschgemacht ist. Und die Angst vor technischen Neuerungen, die ist auch nicht neu, ne? Also ich kann mich erinnern, meine Oma hatte erst Sorge vor einer Waschmaschine und hat gesagt, so nee, also eine Waschmaschine kann wahrscheinlich nie so gut waschen, wie sie das mit so einem Waschbrett hinbekommt. Und hat sich erst geweigert, eine Waschmaschine im Haushalt zu haben. Und als sie die dann hatte, hat sie sich immer mega gefreut, wenn so eine Waschmaschine durchgewaschen war. Und sie meinte, oh, das ist so schön, dass ich da jetzt nicht mehr die ganze Zeit auf diesem Waschbrett das sauber machen muss. Und es ist ja viel anstrengender. Aber man muss es eben erstmal zulassen, ne? Und man muss schauen, wie fühlt sich das an und welche Erleichterungen gibt es. Und klar, wenn dann die Waschmaschine kaputt geht, dann ist schon richtig blöd, ne?
Genau, das ist ja diese Angst vor Abhängigkeit. wann war das, vor 2 Monaten, wo die starken Sonnenstürme waren, wo man Polarlichter hier bis in Deutschland sehen konnte, ja, noch ein bisschen stärker und die Netzinfrastruktur ist halt auch dann gefährdet. Hier in Deutschland sind wir noch ganz gut aufgestellt, aber schau mal nach Amerika oder sowas, da hast du ganz andere Probleme. Genau. Und worauf laufen diese ganzen Modelle? Na, die brauchen Strom. Ja, und natürlich, ja, desto mehr wir uns abhängig machen von so einer Technologie, desto anfälliger ist das auch, wie du auch sagtest, das kann gehackt werden. Mhm. Und da muss jeder für sich selbst seinen Weg dann finden. Was ich, glaube ich, nur schwierig finde oder was ich als großes Problem sehe, ist, wenn eine große Bevölkerungsmenge per se sagt, KI ist schlecht, KI ist böse, die wird uns übernehmen und sich gegen diese Veränderung wehrt, weil die werden schneller an den Punkt kommen, dass halt eben die KI dann doch mehr kann, als sie gedacht haben,
ja,
dass sie kann.
Ja, man ist dann schnell outdated. Das ist ja auch einer der Gründe für diese Folge gewesen für uns, weil wir sagen, das wird auf jeden Fall in allen Lebensbereichen eine große Rolle spielen und sich damit auseinanderzusetzen, macht einfach Sinn und zu schauen, wo kann ich das immer mal in meinen Alltag einbinden, um mehr Erfahrung damit zu sammeln. Und jetzt nicht nur, indem ich jetzt einen Text geschrieben bekomme. Ich glaube übrigens zum Thema Text, dass diese Angleichung der Texte dadurch, dass sich KIs darum bemühen und sich dann alles sehr ähnlich anhört und sehr ähnlich geschrieben wird und so weiter, auch ein Thema für uns in der Zukunft sein kann, weil dann lesen die KIs wieder diese Texte ein und schreiben das so weiter. Wo kommt das Neue her? Also dieser kreative Moment, den der Mensch einfach hat, so Geistesblitze, ja. Und du grinst schon wieder, weil du denkst ja, okay, mach mehr mit der KI, Hajo, dann siehst du die Geistesblitze, die die KI hat. Klar, aber was für mich wichtig ist, diese innovativen Sprünge, dass Menschen in der Lage sind, plötzlich etwas zu schöpfen, was vorher nicht da gewesen ist. Sowas wie eine industrielle Revolution so zu entwickeln, zu bringen, ins Leben zu bringen. Sowas wie eine Informationsrevolution umzusetzen und ins Leben zu bringen. Das ist ja etwas, das ist einfach so menschlich und das macht uns Menschen meiner Meinung nach auch nochmal besonders aus. Ich glaube, da ist die künstliche Intelligenz auf lange Sicht nicht in der Lage, solche Sprünge mit neuen Themen zu erreichen.
Ich sehe das anders, aber es ist halt deine Meinung. Ich glaube, Kreativität ist nichts, was uns Menschen nur vorbehalten ist. Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an. Was macht denn den Menschen in Zukunft noch menschlich? Was sind denn unsere Sachen, die uns wirklich einzigartig machen, was die KI nicht kann?
Genau.
Ja, Kreativität sehe ich da nicht, aber ich sehe andere Dinge. Das, was wir gerade machen, hier zusammenzusitzen, dass wir einfach uns auch fühlen können, dass wir uns begrüßen können in einer physischen Form, dass wir all das, du kannst einen Roboter mit einer Kamera ausstatten, du kannst einen Roboter mit Sensoren und allem Möglichen ausstatten. Aber das ist ja nur das, was halt messbar ist.
Man kann Roboter auch mit einer kuscheligen Oberfläche ausstatten.
Ja, richtig. Wird ja auch in Altenheimen schon gemacht mit Roboter-Kuscheltieren, um den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Aber ich glaube, das ist das, was für lange Zeit noch uns Menschen auszeichnen wird, dass wir halt in der Lage sind, solche Momente zu schaffen. Dieses Zusammensein, diese Begegnung.
Und ja, das Gefühl von Gemeinschaft einfach. Ne?
Genau.
Ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, welche Berufe überhaupt noch sicher sind vor KI. Und da war der sicherste Beruf Zahnarzt. Da habe ich mich gefragt, Zahnarzt finde ich tatsächlich ja, das müsste doch KI eigentlich tatsächlich gut hinkriegen, aber das geht wohl um die Feinmechanik, also um dieses Feinmechanische, was Zahnärzte mit Zähnen machen, fand ich auch interessant und alles andere ist wohl irgendwie gar nicht sicher. Gerard, willst du vielleicht ChatGPT mal fragen, was man machen kann, wenn man eine Panikattacke hat, dass wir mal so einen Test haben?
Ja, klar. Vielleicht erzählst du ChatGPT, dass du eine Panikattacke hast und was du machen sollst. Und dann im zweiten, wie du vorgehen kannst, damit du in Zukunft keine Panikattacken mehr hast.
Ja, spannend. Der Test ist basierend ohne Vorwissen. Ja, also wir machen jetzt ein neues Chatfenster auf und die KI kennt mich nicht. Also die Ergebnisse werden sicherlich besser, wenn du die gesamte Krankenvorgeschichte oder eine komplette Persönlichkeit schon mal eingepflegt hast.
Ja. Aber vielleicht kommt ein Mensch auf die Idee, die KI zu fragen und macht das jetzt zum ersten Mal.
Hi ChatGPT.
Wie kann ich dir helfen?
Hallo ChatGPT, du sag mal, ich habe gerade eine richtig krasse Panikattacke. Ich kann mich nicht mehr wirklich bewegen, meine Atmung ist ganz flach. Was mache ich denn jetzt am besten?
Es tut mir leid zu hören, dass du eine Panikattacke hast. Hier sind einige Schritte, die dir helfen könnten. 1. Atme langsam und tief. Versuche tief in den Bauch einzuatmen und langsam wieder auszuatmen. Zähle bis 4 beim Einatmen und bis 4 beim Ausatmen. 2. Erde dich. Versuche deine Umgebung bewusst wahrzunehmen. Benenne 5 Dinge, die du sehen kannst, 4 Dinge, die du fühlen kannst, 3 Dinge, die du hören kannst, 2 Dinge, die du riechen kannst und 1 Sache, die du schmecken kannst. 3. Finde einen ruhigen Ort. Wenn möglich, setz dich an einen ruhigen, sicheren Ort. Sprich mit jemandem. Wenn du jemanden hast, dem du vertraust, ruf ihn an oder schreib ihm. 5. Bleib im Hier und Jetzt. Erinnere dich daran, dass die Panikattacke vorbeigehen wird und du in diesem Moment sicher bist. Falls es nicht besser wird, zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hast du jemanden, den du erreichen kannst?
Das ist schon ziemlich gut.
Okay, das hat mir schon sehr geholfen. Was kann ich denn machen, damit ich in Zukunft keine Panikattacken mehr bekomme?
Es ist gut zu hören, dass dir die Tipps geholfen haben. Um in Zukunft Panikattacken vorzubeugen, kannst du folgende Strategien in Betracht ziehen. 1. Regelmäßige Bewegung. Sport und körperliche Aktivität können Stress abbauen und deine allgemeine Stimmung verbessern. 2. Atemübungen und Meditation. Regelmäßige Praxis von Atemübungen, Meditation oder Yoga kann helfen, deine Atmung zu kontrollieren und deinen Geist zu beruhigen. 3. Gesunde Lebensweise. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und der Verzicht auf Koffein und Alkohol können einen positiven Einfluss auf deine Stimmung und Stresslevel haben. 4. Stressbewältigung. Entwickle gesunde Strategien zur Stressbewältigung, wie zum Beispiel das Führen eines Tagebuchs, kreative Tätigkeiten oder das Finden von Hobbys, die dir Freude bereiten. Therapie. Eine Therapie, insbesondere kognitive Verhaltenstherapie, kann sehr effektiv sein, um Panikattacken zu behandeln. Ein Therapeut kann dir helfen, die Auslöser deiner Panikattacken zu identifizieren und Techniken zu erlernen, um damit umzugehen. 6. Soziale Unterstützung. Halte Kontakt zu Freunden und Familie. Soziale Unterstützung kann dir helfen, dich weniger isoliert und gestresst zu fühlen. Falls du merkst, dass die Panikattacken häufiger oder intensiver werden, solltest du auf jeden Fall mit einem Arzt oder Therapeuten sprechen. Sie können dir helfen, einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen.
Ja, super.
Also das sind alles Antworten, die ich total praktisch finde, die ich total super finde, hilfreich für Menschen, die in dieser Situation sind und die auch professionell sind. Also am Ende geht es halt darum, die Ursache mit einem Therapeuten oder sonst wem, Coach, wie auch immer, wer dafür geeignet erscheint, herauszufinden und aufzulösen.
Genau. Und solche Beiträge sind ja halt Sachen, die man sonst vielleicht dann auch jetzt oder mittlerweile viel dann auch im Internet findet, weil Leute Texte mit sowas schreiben. Ich glaube, die größte Stärke entsteht dann, wenn man dann halt tiefer reingeht und sagt, okay, du hast als Punkt 4 oder 5 von einem Behandlungsplan geredet, kognitive Verhaltenstherapie. Was ist denn eigentlich kognitive Verhaltenstherapie? Erklär mir das doch mal eben, weil da sehe ich die große Stärke, wo wir eben darüber gesprochen haben. Viele Leute empfinden sehr viel Scham in sich. Scham, Fragen zu stellen. Und das hast du einfach bei der KI nicht, weil das ist ja völlig anonym, egal. Ne?
Wie bitte? Ist so schön anonym.
Es ist anonym und es ist auch nicht schlimm, wenn du vielleicht als dumm identifiziert wirst, weil du etwas nicht weißt. Und das merken wir zum Beispiel zu Hause im Alltag, dass wir bei super vielen Sachen einfach dann nachfragen. Ja, was heißt das denn genau? Erklär mir das doch mal, weil viele Leute laufen einfach durch die Welt und denken, sie wissen alles oder wissen viele Dinge.
Ja, die Auseinandersetzung ist tatsächlich toll, ne?
Genau.
Also, dass es einfach viel mehr Auseinandersetzung gibt.
Und dann kannst du einfach nochmal nachfragen, erklär mir das doch mal, ah ja, und was, wie läuft das denn ab, was, wie muss ich mich vielleicht vorbereiten und kannst darüber halt unglaublich gut Ängste abbauen.
Ja, und die KI schlaut dich ja auch dann noch auf, ne?
Mega.
Also ist nicht nur so, dass die KI schlauer wird durch dich, sondern du wirst auch schlauer durch die KI.
Beziehungsweise die KI wird durch das mit ihr arbeiten nur schlauer in dem aktuellen Gesprächskontext, aber nicht insgesamt als
genau,
KI.
Genau, aber wenn man das so nutzen würde, würde die Menschheit ja auch auf Dauer schlauer werden, ne? Also auf Dauer deutlich mehr Auseinandersetzung haben. Die andere Frage, die ich noch an ChatGPT stellen wollte, ist die, die wir auch ein bisschen länger diskutiert haben, und zwar die Frage, für wie gefährlich ChatGPT KI selbst hält.
Dann nehmen wir den Gesprächskontext, den wir hatten, dass sie ja Teil von hier dem Podcast ist.
Ja.
Weil das haben wir eben schon.
Genau, stimmt.
Du ChatGPT, wir haben noch eine andere Frage an dich. Die Sabine fragt dich jetzt, ja?
Für wie gefährlich hältst du denn selber die KI?
KI hat das Potenzial, sowohl positive als auch negative Auswirkungen zu haben. Ihre Gefährlichkeit hängt stark davon ab, wie sie entwickelt und eingesetzt wird. Wenn sie verantwortungsvoll und ethisch genutzt wird, kann KI viele Vorteile bringen, wie etwa in der Medizin, Bildung und bei der Bewältigung globaler Herausforderungen. Andererseits gibt es Risiken wie Missbrauch, Datenschutzprobleme und die Möglichkeit, dass KI-Systeme Entscheidungen treffen, die den menschlichen Interessen widersprechen. Es ist wichtig, dass es strenge Richtlinien und Überwachungsmechanismen gibt, um sicherzustellen, dass KI sicher und zum Wohle aller eingesetzt wird. Wie bei jeder Technologie liegt es an uns, sicherzustellen, dass wir ihre Entwicklung und Anwendung in die richtige Richtung lenken.
Es ist spannend, dass du an uns sagst, ne?
Ich freue mich, dass ihr es spannend findet. Habt ihr noch weitere Fragen oder Aspekte zu KI im Alltag?
Bisher war es besonders wichtig, dass die Menschen selbst Informationen miteinander verbinden. Davon übernehmen die Maschinen jetzt auch noch einen weiteren Teil mit der künstlichen Intelligenz, dass sie eben Vernetzungen zwischen Informationen schaffen und auch noch ermöglichen, eine große Menge an Informationen handhabbar zu machen, was wir ja schon gar nicht mehr konnten. Es gibt so viel Informationen, die im Internet verfügbar sind, dass wir gar nicht in der Lage sind, wenn wir alles uns anhören, alles uns ansehen, alles uns durchlesen, alle Informationen zu erfassen. Und genau da sind wir jetzt mit der künstlichen Intelligenz einen Schritt weiter. Also wir sind in der Lage, diese Unmengen, diese Übermengen an Informationen zu handhaben. Und als nächstes geht es darum, damit so umzugehen, dass uns das wirklich hilft. Und ich glaube, nur durch die Anbindung in den praktischen Alltag wird die künstliche Intelligenz einen Stellenwert bekommen, den wir heute noch gar nicht ermessen können, weil sich das schlichtweg durch uns alle, mit uns allen entwickeln wird.
Damit bringst du es ja gut auf den Punkt. Ja, ja. Viele Leute müssen anfangen, das zu benutzen. Du hast selbst eben gesagt, dass du ein Freund bist so von Systemen schaffen, Prozesse automatisieren. Und was, glaube ich, die große Veränderung ist, früher brauchte man für viele Fachbereiche Experten, die in einer Sache gut waren. Jetzt zum Beispiel dann ein System zu schaffen zur Automatisierung. Heutzutage ist es so, ich habe mich gerade in ein Early Access Programm eingetragen von einer KI, die den Browser auch gut bedienen kann, weil das ist momentan noch ein bisschen schwierig. Und dann kannst du jetzt zum Beispiel einen Arbeitsauftrag haben, dass du sagst, hey, ich hätte gerne alle Architekten in Berlin, mach mir daraus mal bitte ein Excel-Dokument und sag mir, wer der Ansprechpartner ist. Das ist ein Task, der auch in der Vergangenheit schon automatisierbar war, aber du brauchst einen Experten, der dir das System baut. Und das ist aber etwas, das kann die KI dann halt einfach selbst, weil sie halt selbst in der Lage ist, den Browser zu öffnen. Und das ist ein Task, wo so viele Zuarbeiten, die früher noch notwendig waren oder wo du dann studentische Hilfskräfte beschäftigt hast.
Genau, so Recherchearbeiten und so
weiter. Recherchearbeiten und so. Ist einfach nicht mehr notwendig in der Zukunft, weil die KI das halt für dich übernimmt.
Ja, das ist super.
Künstliche Intelligenz im Alltag. Wo setzt du denn künstliche Intelligenz heute schon ein? Hast du vielleicht durch diese Folge Ideen bekommen, was du in der Zukunft mit künstlicher Intelligenz alles so anfangen kannst? Herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist, lieber Gerald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie immer eine sehr spannende Diskussion, für uns jedenfalls. Ich hoffe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Entschuldigt bitte, dass diese Folge etwas länger geworden ist. Wir hätten auch noch weiter reden können, weil wir einfach so viele Ideen zu diesem Thema haben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns auch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns.
Und wenn du der Meinung bist, das sollte auch jemand anders hören, den du kennst, dann leite diese Folge doch gerne weiter, teile sie. Und wenn du Interesse hast an den YouTubes von Gerald, du findest Gerald auf YouTube unter Gerald Reimertz und ich packe euch auch nochmal einen Link hier in die Shownotes zu dieser Folge. Und wenn du Fragen und Anregungen hast für künftige Folgen, dann sende uns diese doch gerne als Sprachnachricht oder als Direktnachricht über unsere Social Media Accounts oder unsere E-Mail, die du in den Shownotes findest. Und wenn du Kommentare hast zu dieser Folge, dann gerne entweder per E-Mail oder aber in die Kommentarspalten auf unseren Social-Media-Accounts. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Tschüss.
Es war schön, mit euch zu sprechen. Viel Erfolg mit eurem Podcast und den spannenden Diskussionen über KI im Alltag.
Ja, danke. Und auf bald.